so ist halt auch Magic. Und wenn Leute von außen immer drauf gucken, ja, wie kann denn jemand, der jetzt nicht 1 Million auf dem Konto hatte zum Start, wie kann der denn plötzlich so ein Immobilienvermögen aufbauen? Oft ist es das Thema Nachbeleihung. Was eigentlich dahinter steckt, ist das Thema echte Werte entwickeln und wirklich zu erkennen, okay, da ist ein Objekt, das ist 550 wert, aber weil ich die Mieteinnahmen steigere, kriege ich das hin, dass mir eine Bank sehr bald glaubt, dass es 800 wert ist und der Markt mir mittlerweile sagt, dass es 1,23 wert ist. Das ist ja nicht die Marktentwicklung, die in der Zeit passiert ist. Immobilienpreise sind ja nicht von, wann hast du gekauft, 2023 bis jetzt in diesem Maße gestiegen. Vielleicht sind sie seitwärts gegangen, wenn wir Glück haben, in dem Zeitraum. Ne? Aber das, was da reingeflossen ist, die Wertsteigerung, das ist quasi deine Arbeit. Und damit hast du dir von 550 auf 1,2 Millionen mit der Arbeit reingesteckt, hast 600.000 Euro verdient. Ich wollte ja den Case machen, wie gut dein Stundenlohn ist. Ne?
Nee, aber das ist, glaube ich, die Magie. Und das ist auch das Schöne. Und das unterscheidet es auch zu Aktien. Du hast es selber in der Hand, was du da machst.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Im November wird er 40, hat ein Kind, hat einen Fulltime-Job und hat 400.000 Euro Mieteinnahmen pro Jahr sich aufgebaut in den letzten Jahren. Das finde ich extrem signifikant. Ganz toll, ich freue mich, dass du heute hier bist. Die Geschichte müssen wir euch erzählen. Wie geht das? Wie geht das nebenbei? Mit welchen Objekten, Projekten kann man sowas realisieren? Hallo Tim.
Hallo Marco, ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, also wir haben viel vor, wir gehen gleich so, du hast 2021 angefangen, 2022 ging es richtig los, wir werden über Wohnungen reden, Fix and Flip, da ist dann auch Gewerbe dabei, Sondervermietung und so weiter. Fangen wir aber hinten an, 400.000 Euro Mieteinnahmen hast du heute, davon kannst du ungefähr 100.000 Euro behalten, so nach eigener Aussage, ja, also könntest du, wenn du wolltest jetzt und Holding und müssen wir auch drüber sprechen und so. Wie kommen die 400.000 zustande? Was bringt diese Mieteinnahmen? Aus was kommt das?
Genau, also ist wirklich ein ganz gemischtes Programm. Also wie gesagt, vielleicht fange ich ganz vorne mal kurz an. Also wie gesagt, ich habe bei euch damals viel gelernt und auch viel mitgenommen und habe mir irgendwann die Frage gestellt, funktioniert das alles wirklich? Weil es hört sich ja alles toll an. Ich habe dann viel getestet und versucht und habe dann einfach angefangen auch mit Wohnungen. Die erste Wohnung habe ich dann erstmal saniert. Oder selber gemeint zu sanieren, das hat relativ lange gedauert, aber damit habe ich gestartet. Deswegen ist der kleine Teil selber aus den eigenen Wohnungen, da wo ein kleiner Cashflow überbleibt. Die Hauptthemen selber sind dann wirklich aus der Partnerschaft in Magdeburg entstanden. Da oben haben wir insgesamt 49 Wohnungen mit viel Sondervermietung mit dabei. Ist ein sehr großer Teil. Ich muss auch gestehen, je nachdem, wie man die Zahl liest, die 400.000 Euro sind ja nicht die Gesamtsumme, das ist schon mein Teil mit dabei. In Summe bin ich jetzt aktuell, ich habe es wirklich jetzt den Monat mal aktualisiert, sind wir bei über 613.000, jetzt mit dem neuen Gewerbeobjekt in Summe.
Das sind aber also ich habe 400.000 erzählt und es sind 613, okay?
Genau. Sorry. Ja, aber das liegt ein Stück weit daran, dass natürlich die Partnerschaft in Magdeburg sind 4 Personen. Wenn man es teilen würde durch 4, dann bleibt
es. Ja, fair. Sehr gut. Finde ich immer wichtig, ne? Wir reden auch immer davon, wir haben jetzt Portfolio-Update gemacht. 1,6 Millionen Euro Mieteinnahmen, hört sich super an, aber wir sind im Schnitt 4 Leute, das heißt, wir sind auch bei 400.000 Euro. Ja? Wir sind gleich alt und haben gleich viel Mieteinnahmen, würde ich sagen, Tim. Ja.
Genau, also wie gesagt, da ist ein ganz buntes Portfolio. Natürlich sind die Gewinnbringer die großen Mehrfamilienhäuser mit den Sondervermietungsmodellen, da entfallen ja teilweise das eine Objekt bei fast 170.000 mittlerweile. Dann gibt es Gewerbeobjekte mit 130.000. Das sind einfach die Bringer, die natürlich am Ende des Tages diese Mieteinnahmen dann auch...
Lass uns kurz, 170.000 Gewerbe, das ist welches?
Nee, genau sind es 166, das ist Mehrfamilienhaus, ein 24-Parteien-Haus mit 3 kleinen Gewerbeeinheiten mit dabei, das ist Magdeburg.
Das ist Magdeburg, das ist die Vermietung, kommen wir gleich zu, das ist die Vermietung oft an chinesische Studenten.
Ja, genau, das ist ein Teil des Gebäudes ist an chinesische Studenten, sprich über, ja, sagen wir Zimmervermietung, Bettenvermietung,
genau. Müssen wir gleich reingehen, weil ich glaube, wir haben so ein Haus mal gekauft. Also das war an Studenten vermietet in Magdeburg und sah auch entsprechend aus. Okay, 170.000. Dann hast du gesagt, 130.000 war welches?
Genau, 130 ist jetzt zum Beispiel das Gewerbeobjekt in Obertrennbach. Das ist eine Hallenvermietung. Das sind viele Lagerflächen. Da ist auch ein Objekt noch mit dabei mit Monteurszimmer. Also das ist ein Haus. Das ist ein Gewerbeobjekt, sage ich jetzt mal, mit 6.500 Quadratmeter Fläche. Und darauf befindet sich ein Einfamilienhaus, was als zum Monteurszimmervermietung genutzt wird. Vermiete ich aber hauptsächlich im Einzelbettensystem, sondern wirklich fix an Firmen, die das komplett anbieten und dann für ihre Arbeiter und Sonstiges dann verwenden. Und der Rest ist wirklich alles Lager, Hallenflächen.
Die 20 Hallen?
Ja, es sind 20 Hallen, ja, genau.
Das steht da, ja, auf deiner Präsentation.
20 Hallen und noch so ein riesen Lagerhaus. Also das ist allein das Lagerhaus, hat 600 Quadratmeter nur Fläche zur Vermietung. Plus nochmal die Hallen, die mit dran gebaut sind. Das ist ein ehemaliges Beiwagelände. Ich weiß nicht, ob das sowas was sagt. Das direkt an den Schienen liegt meistens.
Ja.
Genau. Und da sind große Schüttguthallen und Sonstiges mit dabei, da wo dann wirklich ganz verschiedene Mieter mit drin sind, die am Ende des Tages aus den verschiedensten Branchen kommen. Ob das ein Messebauer ist, ob das ein Nutzfahrzeughändler ist, ob das ein Entrümpler ist. Also da habe ich alles Mögliche drin. Das ist so das
Bild. Wer das jetzt auf YouTube guckt, kann wahrscheinlich ein Bild in diesem Moment auch sehen von dem schönen Objekt. Okay, das sind 300.000?
Ja, genau.
Was macht das?
Dann haben wir noch auch noch mal ein großes Mehrfamilienhaus in Magdeburg selber. Mhm. Da sind wir, jetzt habe ich mir natürlich die Jahreswerte nicht hier aufgeschrieben, gell? Komplett. Da sind ist wir jetzt
ganz grob.
Ja, okay. Also da sind wir jetzt aktuell bei so 140.000 in Magdeburg. Mhm. In dem zweiten Objekt ist auch ein 24-Parteien-Haus. Das ist so ein typische Gründerzeitenhäuser, sind das alles, was wir da in Magdeburg haben. Du kennst dich ja aus. Und dann sitze ich jetzt gerade in dem Gewerbeobjekt, wo ich jetzt mich gerade befinde, da wo auch die Naturzeit stattfindet, was aber meine Frau hauptsächlich betreibt. Das ist natürlich auch wiederum in der ganzen Konstrukt, in meiner eigenen MTW Immobilien GmbH ist das mit drin, was dann natürlich auch eigens angemietet ist von der Naturzeit GmbH. Das ist jetzt aktuell noch nicht so umfangreich. Das ist natürlich ein gewisser Optimierungsbedarf, ganz frisch angefangen. Da sind wir jetzt gerade im Moment bei fast 80.000 Euro Mieteinnahmen, was ich jetzt gerade auch im Moment so, ich sage mal, so lala trägt, weil wir ganz am Anfang stehen bei dem ganzen Thema.
Ja? Das ist Ferienvermietung, ne?
Genau, Ferienvermietung, Seminarraumvermietung. Wir wollen noch Campingplatz, wir wollen noch Tinyhäuser, da sind wir gerade in den Genehmigungsprozessen. Wir haben noch ein kleines Ferienhaus, momentan auf dem Grundstück ist ein relativ großes Areal. Das umfasst 25.000 Quadratmeter Grundstücksfläche. Und dazu sind es dann wirklich 600 Quadratmeter vermietbare Fläche mit Seminarräumen und Apartments. Und Ferienhaus nochmal dazu. Genau, also relativ umfangreich.
Jetzt kann man sich schon vorstellen, wie das auf 400k kommt. Wenn du jetzt, und da, du hast ja noch Wohnungen und so, ne, wir gehen jetzt gleich chronologisch durch, wie du auch angefangen hast. Wenn du jetzt schätzen müsstest, jetzt steht hier auf meinem Zettel, steht gerade 170k, 130k, 140k, 80k im Monat Mieteinnahmen, ne, im Jahr Mieteinnahmen, die aus diesen Objekten kommen. Jetzt, die sind wahrscheinlich extrem unterschiedlich rentabel, oder? Also wie viel kann man davon, wie viel Bankrate läuft jeweils dagegen und wie viel Kosten hat man noch? Wer ist das Rentabelste?
Das Rentabelste, aktuell ist es wirklich das Mehrfamilienhaus in Magdeburg, wo du wirklich die studentische Vermietung auch mit stattfindet. Das
ja, ist also Platz 1, da hast du eine halb so hohe Bankrate drauf, oder was? Wie kann man sich das schätzen?
Ja, mittlerweile haben wir sogar nachbeliehen. Also erzähle ich nachher mehr noch ein bisschen mit Verkäuferdarlehen, was wir schon wieder abgelöst haben, wieder nachfinanziert haben. Aber wir haben aktuell einen Überschuss, trotz der Nachbeleihung, von 6.800 Euro im Monat. Ja?
6,8 im Monat, also ich 7 mal 12, 4,8, das heißt, genau, wie ich es gerade geschätzt habe, und die Hälfte ist Überschuss von den 170k. Ja. Wahnsinn, ja? Okay, toll. 50% Überschuss. Die Monteure und Lagerhallen, das hört sich auch rentabel an, ne? Also
das sind wirklich auch, das ist der zweite. Das wechselt sich manchmal ein bisschen ab, weil das ist natürlich immer je nachdem. Hallenvermietung hast du auch mal eine kurzfristige Vermietung, mal nur 3 Monate oder sowas drin. Wenn das voll ausgelastet ist, wechselt das zum rentabelsten. Ist natürlich aber auch ein riesen Kapitaldienst dahinter, muss man fairerweise sagen, weil das ist nicht so gern gesehen bei der Bank. Aber da fahre ich in der Regel Überschüsse, wenn es alles vermietet ist, was jetzt vor kurzem so war, jetzt hat man gerade einen Wechsel drin, einen Teil verkauft man gerade, können wir nachher vielleicht auch nochmal gern danach eingehen, liegen wir im Monat zwischen 6.000 und 8.000 Euro Überschuss. Ja?
6.000 und 8.000 Euro Überschuss, also 7 mal 12, 4.
Ja. Aktuell sind wir bei 4 Überschuss, deswegen ist es am Platz 2 gerutscht, aber sonst würde es am Platz 1 stehen. Ja?
Okay. Von 130 bleiben irgendwie 30, 40, 50 auf jeden Fall übrig. Ne? Ja. Okay, das Mehrfamilienhaus in Magdeburg?
Das zweite Mehrfamilienhaus in Magdeburg, das ist jetzt relativ frisch angekauft, das ist noch nicht ganz so entwickelt, aber wirft trotzdem schon einen Überschuss von über 3.300 Euro im Monat aktuell ab.
Also von 140.000 bleiben 30, 40.000 übrig, ne? Genau. Auch schon, okay, super. Gut, perfekt. Und die Naturzeit fehlen, das läuft erst an, ne? Also das kann man wahrscheinlich noch nicht erwarten, dass da jetzt Überschuss kommt. Okay, cool. So kann man sich, glaube ich, mal vorstellen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir erstmal rein. Erstmal, wo kommst du denn her? Was machst du denn im normalen Leben? Und wie bist du auf Immobilien gekommen?
Ja, also ich bin, du hast es vorhin schon schön gesagt, jetzt kommt eine neue Vorwahl, also ich werde 40 im November. Ich habe angefangen als ganz normaler Mechaniker, ich bin ein Kfz-Mechaniker ins LKW, damals in der Schule, normaler Realschulabschluss und dann Kfz-Mechaniker gemacht. Nach meiner Ausbildung bin ich dann ins Autohaus direkt gewechselt, bin als Quereinsteiger, als Verkäufer rein, war noch relativ jung, war noch 20 Jahre alt damals. Man wollte mich noch nicht als Verkäufer dann direkt einsetzen, deswegen habe ich erstmal die ganze Internetpräsenz, mobile, Autoscout, wie es alles heißt, die ganze Pflege übernommen. Bin dann aber kurz danach dann als Verkäufer dann auch eingestiegen, bin dann Verkaufsleiter geworden und dann bin ich mit 26 Jahren in die Geschäftsführung im Autohaus, wo ich auch heute noch bin. Genau, hat dann die Geschäftsführung übernommen.
Darf ich folgende These an der Stelle schon mal formulieren? Ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folge das ist, aber ich habe viele Leute ja jetzt schon interviewt, die dann auch mit Immobilien erfolgreich waren. Du bist offensichtlich jemand, der grundsätzlich eher dann erfolgreich ist, wenn man 26 Geschäftsführer ist und das schafft. Also du hast offensichtlich viel Antrieb gehabt, dich da hochzuarbeiten. Das, was du mitbringen musst, um Geschäftsführer zu sein, in einem Autohaus mit all dem, was du gerade erzählt hast, wenn man das anwendet auf Immobilien, kann das doch eigentlich fast nur ein Erfolg werden, oder?
Ist so. Es hat am Ende
also Immobilien sind jetzt auch nicht schwerer, oder?
Nein, sind auch nicht schwerer. Es ist immer Ehrgeiz, Durchsetzungsvermögen, Kommunikation, Netzwerk. Ja? Das ist, glaube ich, immer so dieses Thema. Wenn du das hast und ein klares Ziel fokussierst und sagst, du willst, dann, glaube ich, funktioniert das. Und das ist immer mit dem Ziel und mit dem Ehrgeiz. Und mit damit auch allen verbundenen Zeitaufwand und Sonstiges, was dazugehört. Also man kann es nicht sagen, es ist ein 8-Stunden-Job. Das war es noch nie und wird es auch nie werden.
Ja? Ja, nur, dass der Stundenlohn, ich wage die These, sehr viel höher ist als die eines Geschäftsführers, die man nachher als Immobilieninvestor erreicht, den man erreichen kann. Ja? Wenn man mal sieht, was du hier mit nach Hause nimmst aus den Immobilieninvestments und wo das hinführt, da zahlen sich ja brutale Werte auch noch im Hintergrund ab. Ja. Okay, wie kam es dann zu Immobilien?
Zu Immobilien kam es dann, dass man einfach mal bei mir war es ein steuerlicher Gedanke. Man beschäftigt sich natürlich, wenn man jetzt irgendwo auch ein gutes Gehalt hat und erfolgreich als Geschäftsführer ist, muss man auch viel versteuern. Und am Ende des Tages kommt man dann über eine Steuerstrategie dann ganz schnell zu Immobilien. Und das ist in meiner Welt die einzigste vernünftige Variante, das zu machen. Und somit bin ich dann auch auf euch gestoßen. Habe das ehrlich gesagt am Anfang alles ein bisschen für Hokuspokus gehalten, Markus, gestehe ich ein. Aber habe mich dann immer weiter reingelesen und habe dann wirklich gesagt, okay, egal, ich mache jetzt einfach mal die Immocation Masterclass. Und habe da wirklich wahnsinnig viel gute Leute kennengelernt. Wie gesagt, Netzwerk mache ich unheimlich gerne. Ich kommuniziere gerne. Also am Ende des Tages lernst du damit jegliche in dieser Bubble kennen, sage ich jetzt mal, und hörst auch ganz viel. Und somit bin ich dann wirklich da reingerutscht und habe dann gesagt, okay, nee, mache ich. Habe das dann durchgezogen. Immer halt irgendwo abends oder bei den Autofahrten habe ich mir die Masterclass da intravenös geführt, sage ich jetzt mal, in jeder freien Sekunde und somit auch das Wissen angeeignet. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt kaufst du einfach mal eine Wohnung und probierst einfach mal. Das Einzige, was halt dann natürlich ein Thema war, selber sanieren und mal ein bisschen am Samstag, das hat natürlich dann nicht zum Zeitplan gepasst, aber das sind dann auch die Learnings, die man einfach, learning by doing. Ich sage immer, das Schlechteste, was du machen kannst, ist wirklich nicht anzufangen. Das ist egal, in welchem Job, ob jetzt im Autohaus, du musst einfach machen. Du musst überzeugt, selbstbewusst an die Sache rangehen und dann alle Probleme, wenn man es so nennen darf, oder Herausforderungen, die muss man halt dann bewerkstelligen. Und dabei lernt man einfach am meisten. Das ist das A und O.
Ja, ja. So, 2021 Masterclass gemacht, okay, 2022, erzähl mir das Geschäftsmodell. Da hast du auch fix den Flip gemacht, hast du direkt angefangen, Wohnungen zu handeln?
Nee, ich wollte, also jetzt ist ein Autoverkäufer natürlich immer prädestiniert dafür zu handeln und das war auch die erste Intuition. Die erste Wohnung, die ich gekauft habe, die war wirklich mit dem Gedankengang, kaufe ich jetzt richtig her, war leerstehend damals und dann verkaufe ich sie wieder. Das Problem dabei nur war, ich habe natürlich gleich euphorisch angefangen, weil man braucht ja keine Sicherheiten. Man sagt halt, dann macht man jetzt mal variablen Zins und dann kann man sie leichter wieder verkaufen. Und das jetzt weiß jeder, was in dem Zeitraum war. Der Zins ist natürlich auch massiv gestiegen, wo ich angefangen habe, die Wohnung zu kaufen und hergerichtet habe oder renoviert habe. Und dann war es natürlich so, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt nicht rentabel, das Ganze jetzt gerade im Moment wieder zu verkaufen. Da war der Markt gerade ein Stück weit unten. Somit habe ich sie dann wirklich vermietet und habe sie dann noch nicht verkauft. Genau. Und die habe ich heute noch im Bestand.
Lass mich nachhaken. Ich sage gerade brutal, ne? Weil das muss man sich vorstellen. Jetzt rückwirkend hört sich das ja nett an und da hat man ein bisschen und der Markt hat ein bisschen reagiert. Du hast also Anfang 2022 gekauft, hast wahrscheinlich variable Zinsen gehabt von irgendwie einem guten Prozent.
Nicht mal. Also es war wirklich extrem bei
Wahnsinn. Wahnsinn. Und wir alle wissen, dass im April, Mai 2022 die Zinsen auf 4% waren. Mhm. Das bedeutet automatisch, dass deine Bankrate massiv nach oben geht. Und es bedeutet automatisch, dass jeder potenzielle Käufer für dieses Objekt auf gar keinen Fall dir mehr den Preis zahlen kann, den du ursprünglich im Kopf hattest, weil er ja plötzlich den vierfachen Zins bezahlen muss. Ja? Also war eine brutale Zeit, diese paar Monate, das ja, und das ist ja dann bis das im Markt kommt, ne? Die Zeiten waren dann krass, 2022, 23. Wo war denn die Wohnung? Oder wo ist die
Wohnung? Ist in Deckendorf. In Deckendorf. Genau. Deckendorf ist genau. Die A92 ganz am Ende, sage ich jetzt mal, ja? Kurz vom Bayerischen Wald.
Genau, haben wir schon festgestellt, Landshut bis Deckendorf, die A92, das ist die Autobahn, wo du investierst. Wir sind zusammen mit Roti an der A94 investiert, ja, da an einigen Stationen, also. Genau, wir haben gerade zum Spaß schon gesagt, jeder braucht seine eigene Autobahn, wo er investiert. Naja, es macht aber Sinn, ne? Die Anbindung auch, sag mal, Bayern ist sehr, sehr strukturstark, ne? Und da die Autobahn raus, das aus München jetzt quasi auch etwas weiter weg, funktioniert natürlich noch relativ gut. Man muss ein bisschen aufpassen, ne? Wenn man dann hochkommt, wenn es dann sehr, sehr östlich wird, nördlicher als Nürnberg und so, da wird es plötzlich schwieriger. Okay, das heißt, das ist eine. Was darf man da sagen? Das ist eine ganz normale B-Lage wahrscheinlich, ne?
Genau, das ist eine normale B-Lage, würde ich sagen. Kann man vernünftig vermieten, Nachfrage ist okay. War jetzt kein, ich glaube, wie bei vielen, die erste Wohnung war jetzt nie immer mit allen Bedenken, was man so hat, gemacht, sondern einfach mal getan und habe gesagt, da ist jetzt nichts verloren, der Einkauf war gut. Ist auch heute wieder, hat sich wertstabil auch entwickelt, das ganze Thema, also von dem her.
Wie viel hat die gekostet?
Die hat damals gekostet 170.000. Das ist eine 3 Zimmer mit 73 Quadratmeter. Mit Balkon ist in so einem, ja, also das Gebäude hat fast 10 Stockwerke und befindet sich im 8. Stock. Rücklage ist ein Haus, was von außen sehr gut im Zustand ist. Sind halt so bestimmte Wohnblöcke, sage ich jetzt mal.
Ja, ja, ja. Okay, und die hast du dann, also die wolltest du weiter, das heißt, du hast die leer gekauft.
Ich war leer gekauft, genau. Ältere Dame,
die gewesen, alter sein. Dann hast du zu welchem Zins festgeschrieben?
Also wo ich sie dann festgeschrieben habe, weil bis ich es nicht geglaubt habe, da war es dann wirklich bei 5,2 oder so.
Ne? Zins plus Tilgung?
Ja. Ja.
Also hast du eine Bankrate von 7% oder so?
Ja, war relativ hoch dann. Oder ist nach wie vor noch relativ hoch, weil ich habe es dann kurzfristig mal festgeschrieben. Ich habe es dann nach 5 Jahren mal festgeschrieben und einfach mal das zu blocken, was da noch so kommt.
Also genau. Das jeder, da können wir ja super viel draus lernen. Wir waren in demselben Spiel, ne? Witzigerweise, die Autobahn drunter, haben wir ja das Spiel gespielt. Ja, wir hatten 25 Wohnungen gekauft zu dem Zeitpunkt an der Autobahn und haben witzigerweise mit genau diesem Portfolio-Teil auch das variable Spiel gespielt, weil wir dachten, wir sind sehr schlau, wir kaufen die Wohnung 2020, 21, finanzieren sie variabel, entwickeln ein bisschen was und dann machen wir im Paket daraus eine große Finanzierung, wenn die entwickelt sind und dann haben wir da, gehen wir sehr eigenkapitalschonend quasi vor, weil die Zinsen bleiben ja eh niedrig. Siehe da, die Zinsen gehen hoch. Und wir haben dann genau dieses Spiel auch gespielt. Wir haben die Monate zugeguckt, wann schreiben wir die Nummer fest. Mittlerweile haben wir einen Großteil davon, nicht alles, aber das meiste festgeschrieben. Und da ist ja brutal. Also ich weiß nicht, zu was wir dann genau festgeschrieben haben, will ich jetzt nichts falsch sagen, aber also es war nicht 5, es war ein bisschen früher gezuckt als du sozusagen. Aber das ist ja schon Wahnsinn. Ne? Man muss sich, vor allem bei dir ist es halt der allererste Kauf. Du planst eigentlich mit einer sehr viel niedrigen Banner an, schreibst jetzt fest und hast jetzt 1.000 Euro Bankrate. Was hast du an Miete bekommen dann?
Also ich habe jetzt Miete kalt 1.075. Ja?
Und hast 1.000 Euro Bankrate.
Genau, da bleibt es nicht mehr viel.
Ja? Ja, genau, da hast du, wenn du noch Rücklagen bist und so, bist eher Cashflow negativ. Und das ist dein erstes Invest. Warum hast du weitergemacht?
es ist wie immer, du pokerst halt. Also nochmal, mir war dann bewusst, okay, scheiße gelaufen. Und es ist ja nicht so, ich hatte jetzt auch Rücklagen, dass ich es mir leisten konnte. Also es ist nicht so, dass ich jetzt wirklich von null angefangen habe. Man hat gut verdient, man hat auch das ganze Thema. Und mich hat dann einfach der Ehrgeiz gepackt, wie immer. Wenn Probleme auftauchen, entwickelt sich bei mir so ein gewisser Ehrgeiz. Das kann ja jetzt nicht sein. Ich sage, die anderen verdienen damit Geld, ich nicht. Somit hat man halt dann weitergemacht. Man hat dann wirklich gesagt, okay, ich habe das Ding selber renoviert oder im Nachgang mit Handwerkern fertig gemacht. Ist eine wunderschöne Wohnung geworden, eher too much als zu wenig, wie wahrscheinlich bei der ersten Wohnung. Also sogar glattgespachtelte Wände und alles Mögliche, also wahrscheinlich total zu viel. Aber die Wohnung war wunderschön, wir haben es dann echt gut vermietet, wir haben Grundrissveränderungen gemacht und. Und die Wohnung hat sich jetzt mittlerweile auch entwickelt. Also am Ende des Tages war es jetzt auch nicht so abschreckend für mich. Ich sag mal, ich kaufe auch mal Autos ein als Autohändler, da wo ich gedacht habe, super. Ja, der Markt dreht sich und dann ist es nicht mehr super und dann legst du halt auch Geld drauf. Das ist einfach ein Learning. Ja? Ich glaube, daran lernt man am meisten. Und diese Wohnung, sage ich bis heute noch, hat mich am meisten gelehrt. Ja? Das muss ich so sagen.
Genau. Ja, sehr gut. Ich mache gerade mal nur ein Zahlenspiel, weil ich das an diesem Beispiel so super finde und du genau in die Zinserhöhung gelaufen bist. Du hast jetzt gesagt, was haben wir gesagt? Eine 7% Annuität ungefähr.
Ja, genau.
Also Zins und Tilgung zusammen. Das hast du. So, du hast vermietet für 1075, deine Annuität ist 1000. Deine Annuität ist 1000 und für 1075 vermietet. Wir sagen, da bleibt nichts übrig. Ein bisschen zähneknirschend der Case sozusagen, weil man reingezwungen wurde. Hättest du zu dem, also wären die Zinsen nicht hochgegangen, du hättest aber jetzt die heutige Marktmiete ähnlich, vielleicht wären die Mieten nicht ganz so gestiegen, wir sagen, es wäre 1000 Euro Miete, die du jetzt hättest. Und hättest damals eine Annuität von 3,5 gehabt, was ja realistisch war, 2,5 Zinsen, dann hättest du 495 Bankrate bei 1000. Bei 1000 Mieteinnahmen. Wahnsinn, ne? So, würdest du die Wohnung jetzt heute kaufen und direkt, sagen wir jetzt grob, ne, was sind jetzt heute Zinsen, aber und mit einer, sagen wir, 5,5er Annuität, dann hättest du 780 Euro Bankrate gegenüber irgendwie 1000 Euro Miete. Da kann man mal sehen, was der Zins eben für einen Einfluss hat auf diesen Case und auf den Immobilienmarkt und kann auch sehen, dass wenn der Zins hochgeht, dass man eben wirklich verhandeln muss.
Ist so.
Also das ist, dann müssen die Verkäufer auch einsehen, dass die Preise runter müssen, weil das dann eben nicht mehr funktioniert, wenn die Zinsen höher sind. Ja. Ja. Okay, danke für dieses tolle Beispiel, wirklich. Also ich finde das super inspirierend, dass man 2022 einsteigt mit der ersten Wohnung und so eine auf den Deckel kriegt vom Markt. Also mehr Market Timing verkacken, sorry, geht ja nicht. Und das dann zu sagen, das nehme ich Volley und mach weiter, weil dann ist eben genau daraus entsteht eine Riesenchance, was dann noch im Markt passiert ist und die hast du ja super genutzt. Okay, erzähl uns, wie es weitergeht. Du hast in 2022 dann gleich noch eine Holding gegründet und hast dein Co-Investment in Magdeburg angefangen.
Genau, das ist wirklich entstanden. Wir haben die Masterclass beendet. Und wir hatten ja eine gute Mastermind mit dem Paul Zucker zusammen, die sich ja am Schluss raus immer weiter ausgedüngt hat, bis nur noch 4 Leute übrig waren, also plus Paul.
Paul Zödi.
Genau, Paul Zödi, ja. Genau. Und aus den 4 ist dann wirklich die Geschäftsidee entstanden. Wir hatten einen, der wirklich in Magdeburg wahnsinnig aktiv ist, der wohnt in Magdeburg und der hat immer Werbung gemacht für Magdeburg. Und nachdem man, also ich kannte Magdeburg davor zwar namentlich, aber war selber noch nie da. Aber daraus ist dann wirklich eine Bindung entstanden zwischen den 4, auch mittlerweile eine gute Freundschaft, wo wir dann gesagt haben, okay, warum nicht? Ja? Wir haben 2 Leute dabei, also ich und der Jan. Der Jan ist in Berlin ansässig. Wir beide haben Akquise, wir konnten ein bisschen Eigenkapital mit dazu beisteuern, wir konnten gut mit den Banken. Wir hatten einen Bernd, der wirklich als Bauingenieur natürlich prädestiniert ist, auch im Planungsbüro arbeitet, in Magdeburg sehr gut vernetzt ist. Und wir hatten dann noch einen aus Dresden, der gesagt hat, okay, der übernimmt die ganze Administration, dass es auch irgendwo bewerkstelligt werden kann. So was sind wir entstanden und haben dann genau an diesem letzten Tag der Masterclass beschlossen, am Abschlussworkshop in Berlin. Haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, machen wir jetzt einfach. Dann hat jeder seine Holding gegründet, dann haben wir die 4P Investment GmbH gegründet und haben gesagt, legen wir los. Ja? Auch ein bisschen blind und einfach auch rein. Wir haben jeder ein bisschen Geld in die Hand genommen. Also wir haben in die 4P Investment GmbH, also ich habe 100.000 mit reingegeben und der Jan hat 100.000 mit reingegeben und sind dann am Ende des Tages los. Auch wieder sehr euphorisch. Wir haben dann mal einen Kernsanierer gekauft, der echt schweinegünstig war. In einer guten Lage, der sich natürlich irgendwann gut entwickelt hätte. War dann auch alles anders, weil die Sanierungskosten waren dann viel zu teuer und. Wir haben dann das Objekt mittlerweile auch schon wieder verkauft, auch mit Gewinn. Also das hat schon gepasst, es war ein geringer Gewinn, aber wir haben es verkauft. Wir haben die Sanierung nicht durchgezogen und sind dann parallel dann wirklich auf nicht kernsanierbedürftige Mehrfamilienhäuser gegangen und haben dann wirklich so 24 Parteienhäuser, so Gründerzeitenhäuser, das ist eigentlich jetzt unser Steckenpferd, wo wir investieren, wo wir dann auch in der Nähe von der Uni, wo wir sehr guten Draht auflegen zu denen, dass wir auch die studentische Vermietung oder auch ein paar Monteure haben wir noch mit drin oder auch ganz normale Vermietung. Also es ist wirklich eine gemischtes Haus, sage ich jetzt mal, wo man ein Stück weit einfach durch die bauliche Trennung konnte man das ganz gut trennen, weil meistens 2 bis 3 Eingänge da sind und dann konntest du das relativ gut gestalten. Und jetzt haben wir gerade im Moment auch unser eigenes Büro sogar in ein Objekt mit reingetan, was dann wirklich auch unten, da wo jetzt eine Dame auch mit angestellt ist, die sich ein Stück weit auch um die ganzen Mieter kümmert und. Weil es sind durchaus jetzt mittlerweile, ja, 49 Wohnungen. Und wenn man das dann noch runterbricht auf die ganzen Studenten, die dann manchmal in den Wohnungen sind, sind das schon einige Leute, die dann auch viele Fragen haben. Genau. Also wir probieren das gerade ein Stück weit zu professionalisieren, das ganze Thema.
Genau. Erklär mal denn das Vermietungskonzept noch etwas detaillierter, weil wir vermieten in Magdeburg ganz normal. Wir haben ein 24-Parteien-Haus in Magdeburg. Das war an Studenten vermietet. Wir waren damals sehr überrascht. Das war zur Hälfte leer, als wir es gekauft haben. Und der Rest war weitestgehend an Studenten vermietet, möbliert. Wir hatten bei weitem nicht alle Wohnungen auch gesehen beim Ankauf und waren dann sehr überrascht über die Möblierung. Das war also Möblierung, die aus den 90ern noch war. Und es waren auch viele ausländische Studenten, die dann auch wirklich ganz kurz laufende Verträge hatten und die auch die teilweise nicht verlängert haben. Und dann war das Haus innerhalb von einem halben Jahr war das komplett leer. Also wirklich komplett leer, bis auf eine Wohnung, glaube ich. Und da haben wir dann eine Lösung gefunden, ne? Und haben dann gesagt, jetzt müssen wir sowieso kernsanieren, weil hier muss eine Heizung rein. Und haben dann das gedreht, haben sogar Wohnungen geschaffen, die mehr Zimmer haben, weil wir gesehen haben, es wird in Magdeburg gebraucht, sind in die stinknormale Vermietung gegangen. Und das war jetzt auch keine schlechte Entscheidung, weil jetzt haben wir ein tolles Haus, was da steht und gut kernsaniert ist und solide vermietet ist, aber bei weitem nicht die doppelte Miete zur Bankrate hat. Also steht relativ gut da, weil wir noch eigentlich so viel Eigenkapital drin haben, aber wir sind lange nicht so rentabel, wie ihr das seid, mit dem Sondervermietungskonzept. Also vielleicht hätten wir damals auch sagen müssen, das machen wir. Also ein Großteil der Rendite, die so gut ist, ne? Wenn ich hier sehe, 170.000 Euro Mieteinnahmen und du hast, sagen wir mal, grob die Hälfte an Bankrate, ist das ja sensationell, kommt genau aus dem Konzept. Wie findet ihr die Miete? Wie ist der Bedarf? Wie funktioniert das? Wie viele Kosten entstehen da? Erklären Sie das Konzept mal im Detail.
Genau. Also wir haben zum einen sehr guten Draht zur Uni aufgebaut und darauf auch viele Dozenten. Es gibt spezielle, man muss zum Beispiel wissen, es gibt bei diesen chinesischen Studenten, gibt's Leute, die sich explizit damit beschäftigen. Also wir haben wirklich einen, der Herr ist jetzt mittlerweile 70 Jahre alt, über 70 Jahre alt, der vermittelt uns das auch. Wir haben der Uni auch schon viel weitergeholfen. Wir haben zum Beispiel, die Uni hatte ein Problem, die hatte keine Lehrer, die Chinesisch oder Koreanisch auch gesprochen haben.
Ah ja.
Und wir haben einen guten Draht, also mein Bekannter aus Berlin, der Jan, denn seine Frau ist Koreanerin. Wir haben eine Lehrerin organisieren können für die Uni Magdeburg, die wirklich Koreanisch und auch Chinesisch spricht, war ein super Deal. Wir haben über die Frau vom Jan diese Dame dann nach Magdeburg geholt, haben der auch eine Wohnung organisiert. Die wiederum hat halt wirklich dann für die Uni einen riesen Mehrwert geliefert, wo wir einfach diese Win-Win-Situation dargestellt haben, dass wir ein gutes Standing haben, die Uni einen Mehrwert davon gehabt haben und gleichzeitig auch der Herr, der uns alles vermittelt von den chinesischen Studenten, mit dem wir auch einen Generalmietvertrag haben zum Beispiel. Also das heißt, der zahlt pro Student, der kommt, aber wir kriegen die Miete von diesem Herrn. Der organisiert auch wieder im Nachschub, weil der regelmäßig nach China fliegt, da auch wieder die ganzen Qualifizierungen auch mitnimmt. Also die müssen sich ja qualifizieren, dass die in Deutschland studieren dürfen. Da gibt es diese ganzen Sprachkurse mit verschiedenen Prüfungen, die die erreichen müssen. Und erst dann dürfen die überhaupt nach Deutschland zum Studieren. Und da ist der schon mit dabei in der Auswahlphase. Und somit wissen wir natürlich, was kommt im nächsten Jahr wieder, wie viel kommen im nächsten Jahr wieder. Und das macht es natürlich dann wieder lukrativ. Und haben auch schon wieder den Nachfolger für den Herrn. Da wo ich dann sage, ist natürlich klasse, wenn wir zusammen eine Win-Win haben. Also der hat Übernachtungen, wir haben Lehrer organisiert, wir haben einen guten Draht und die haben eine Bleibe, wo die unter Gleichgesinnten sind. Und so haben wir auch die ganze Möblierung mit eingerichtet. Also dass auch die ein Stück weit heimisches Gefühl haben. Ein blödes Beispiel, ein Reiskocher zum Beispiel. Ja? Ist zum Beispiel Nonplusultra für die Herrschaften. Ja?
Logisch. Beeindruckend. Er mietet von euch zentral ein ganzes Haus oder wie was meinst du mit Generalmietvertrag?
Nee, also wenn der uns sagt, nächstes Jahr kommen 30 Studenten, sage ich jetzt mal, dann machen wir einen Mietvertrag, wo pro Person das und das bezahlt wird.
Hm? Genau. Mit ihm.
Mit ihm. Und wir stellen dann nur die Räume zur Verfügung. Also wir teilen dann auch, je nach Grundriss von der Wohnung, teilen wir auch, wie viele Betten rein können. Da gibt es auch ein paar Parameter, die dann dazu beistellen. Das ist halt, meistens sind es 3-Zimmer, 4-Zimmer Wohnungen, wo halt dann pro Zimmer 2 bis 3 Leute drin sind, je nach Geschlecht, sage ich jetzt mal, damit das auch getrennt ist. So teilen wir das ein Stück weit auf. Und somit ist das relativ schön, darüber zu steuern. Wir machen aber on top auch, wir haben auch ein digitales Buchungssystem. Das hat zum Beispiel der Jonas geschrieben von uns. Der Jonas ist ein EDVler. Der hat komplett auf englischsprachiges Buchungssystem, was automatisiert läuft, was dann auch von der Magdeburger Universität oder auch von dem Herrn auch einfach weitergereicht wird, wenn jemand was braucht. Dann könnt ihr das komplett darüber buchen und da zahlen wir dann auch direkt oder kriegen wir auch direkt die Miete dann von den Herrschaften. Ja, genau.
Wenn wir jetzt eine normale Drei-Zimmer-Wohnung in Magdeburg nehmen, weiß nicht, 70 Quadratmeter, für was vermieten wir gerade in Magdeburg? Für 7 Euro, normale Vermietung.
Ganz normale Vermietung, wobei ich musste ein bisschen widersprechen. Wir haben gerade eine kernsanierte Wohnung, ist allerdings eine Zwei-Zimmer-Wohnung, hat 50 Quadratmeter, haben wir jetzt gerade eine Neuvermietung mit 9,40 Euro gerade vermietet. Ja?
Okay, also ich gebe den 9 Euro. Okay, dann haben wir 600 Euro pro Monat normale Miete. Mhm. Was kriegst du Miete von chinesischen Studenten bei dieser Wohnung?
Also mir geschätzt. Wenn man 70 Quadrat, 3, dann bist du, je nach Zimmerschnitt, ich sag mal 6-mal, dann bist du irgendwo bei 1600, 1650, so in dem Bereich. Ja?
Sehr irre. Also annähernd die dreifache Miete. Ja. Wie viel mehr Kosten hast du? Da ist ja jetzt ein bisschen mehr Verwaltungsbuchungs. Wie lange bleiben die?
Also die sind meistens für 2 Jahre da. Ja, außer die fahren durch nach dem ersten Jahr, aber 2 Jahre sind sie in der Regel da. Mhm. Genau. Und von den Mehrkosten, klar, du hast ein Stück weit mehr Nebenkosten und Sonstiges, weil, wie gesagt, du hast ein bisschen Stromverbrauch. Wir haben natürlich alles über Warmmieten sozusagen gemacht. Also da ist schon ein bisschen mehr. Ich würde jetzt schon sagen, zu einer normalen Vermietung hast du irgendwo 50% Mehrkosten, die du einfach investieren musst. Ja?
Ich bin jetzt sehr, sehr großzügig und ziehe viele Kosten ab sozusagen. Bin sehr vorsichtig, aber ich würde behaupten, du hast die doppelte Miete auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall die doppelte Miete. Und ich finde, man hat es gerade sehr, sehr perfekt rausgehört in dem, was du gesagt hast, was ich noch einmal abstrahieren möchte. Ihr könnt hingehen und könnt eine Wohnung in Magdeburg oder wo auch immer ganz normal vermieten. Und wenn ihr einen guten Job macht, dann habt ihr ein rentables Objekt, weil das sich das irgendwann von selbst abzahlt, der Hebeleffekt wirkt und so weiter. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, es soll aber deutlich darüber hinausgehen, ich möchte richtig Cashflow aufbauen und mache das über Sondervermietung, dann gibt's logischerweise, dann macht man das nicht einfach und das funktioniert, weil das gibt so viel mehr Rendite. Da steckt logischerweise Arbeit drin und vor allem steckt immer eins drin und das hat man perfekt rausgehört. Es steckt Spezialisierung und ein tiefes Verständnis der Zielgruppe drin. Ist immer das Gleiche. Wenn ich Brot- und Buttervermietung mache, normale Mietverträge, so, da muss ich mich nicht groß, das sind halt Leute, die da wohnen, auf gut Deutsch, ne? Sehr breit formuliert. Und ihr seid unglaublich spitz. Ihr wisst genau, Chinesen, die in Magdeburg studieren, die einen Reiskoffer brauchen, die über die und die Kontakte hinkommen, die so und so das Vorlauf und denen hilft man hinzukommen und die können im Buchungssystem. Das ist unglaublich spezialisiert. Und da muss man auch sagen, da gehen auch viele Leute dran baden. Die sagen, ah ja, Sondervermietung hört sich super an, ich mache jetzt hier ein bisschen schnell das und das und jenes und merken dann, wow, das ist eigentlich ein eigenes kleines Geschäft. Das muss ich wirklich, da muss man dann auch sehr gut drin werden. Und ihr seid exzellent da drin geworden, so wie sich's anhört. Und dann kommt da auch richtig Rendite raus.
Genau. Aber es muss jedem bewusst sein, das ist wahnsinniger Mehraufwand im Verhältnis zur normalen Vermietung.
Das ist ja. Ja. Okay, wir machen weiter. 2023, du entwickelst Mehrfamilienhäuser. Selber auch jetzt parallel.
Ne? Ja, so ist es. Das ist auch wieder, das war dann so mein erstes kleines Mehrfamilienhaus. Sitzt in Landshut, auch eine gute Lage. Ich weiß nicht, ob jemand kennt Birkenberg. In Landshut gibt es ja immer so Berge. Und alles, was mit Berge zu tun hat in Landshut, ist meistens dann auch eine gute Wohnlage. Und habe dann irgendwann mal ein kleines Dreiparteienhaus gefunden, was relativ lange am Markt war. Also wie gesagt, ich arbeite viel mit Scorland zusammen. Also sprich, ich mache es jetzt mit Immometrica und nehme mir meistens dann, wenn ich auf Akquise wieder bin, wirklich die alten Inserate. Und telefoniere die einfach mal durch und rede dann auch einfach mal mit den Leuten. Warum haben sie es noch nicht verkauft oder was ist das Ziel? Und dabei bin ich da was gestoßen. Ich habe in Landshut dann wirklich ein Dreiparteienhaus gekauft. In der Lage selber liegt der Grund- und Bodenwert allein schon beim Quadratmeter bei 900 Euro. Und der Markus Wahle zum Beispiel auch in der Nähe gleich.
Ja.
Und ist wirklich sehr lukrativ gewesen. Und da habe ich halt wirklich die Quadratmeter Wohnfläche gekauft, dann für 2.500 Euro, was in Landshut eigentlich total untypisch ist. Mhm. War aber auch mal ausgeschrieben für weit über 4. Aber dadurch, dass es halt nicht verkauft hat und dann irgendwann auch gesagt hat, jetzt will es dieses Jahr unbedingt noch weghaben, weil die Tochter wollte eine Wohnung in München, meines Wissens, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und somit kam halt dann das Gespräch und das ging dann so her. War aber auch renovierungsbedürftig und war zwar vermietet, aber auch sehr schlecht vermietet. Kamen auch viele Herausforderungen. Wie gesagt, könnt ihr auch einen eigenen Podcast wahrscheinlich nur über das Haus halten. Weil ich habe das Haus damals übernommen, wollte dann sanieren, bin dann drauf gestoßen, nachdem ich beim Bauamt war, was hätte ich davor machen sollen, dass der obere Spitz gar nicht genehmigt war. Er wurde zwar immer schon genutzt, seit über 20 Jahren, aber der obere Spitz wurde nicht genehmigt oder war damals nicht genehmigt bei der Umbauphase. Wurde auch nie nachgenehmigt, war dem Vorbesitzer aber allerdings auch nicht bekannt, weil das Ding war schon seit über 15 Jahren komplett saniert und auch ausgebaut. Und somit bin ich dann auch mit dem Bauamt dann ins Gespräch gegangen, habe dann wirklich alles neu beplanen lassen und, und. Auch nach dem Notartermin, auch nach Kaufpreiszahlung mit dem Verkäufer mich auseinandergesetzt. Nett freundlich, wir haben eine super Basis gefunden. Der hat im Nachgang dann auch nochmal Geld bezahlt an mich, weil er es auch nicht gewusst hat. Ich hatte einen Sterbefall in dem Objekt mit dabei. Also da ist wirklich jemand leider verstorben von einem der Mieter. Und dann waren für über 4 Monate die Wohnung gesperrt, weil er in der Wohnung verstorben ist und keiner als Erbe da war. Hab da mittlerweile auch eine WG-Vermietung auch mit drin. Also das ist ein sehr komplexes, auch wenn es nur ein Dreiparteienhaus ist, aber ich habe daran sehr viel gelernt, auch von der Nachbeleihung, vom Ankauf her. Sanierung war wirklich eine ganze Herausforderung und sind auch ein paar Highlights mit dabei, da wo ich einfach sage, faszinierend, was alles geht, weil man hat es relativ günstig angekauft, das Ganze, und trotz allen Aufwand habe ich nach einem Jahr dann nachbeleihen dürfen und habe daraus sogar wieder mehrfach Plus gemacht, weil für 550.000 habe ich damals finanziert, musste am Anfang mal 70.000 Eigenkapital mit einbringen. Mhm. Aber nach einem Jahr habe ich so weit entwickelt, dass mir eine andere Bank dann 800.000 Euro für das Ganze gegeben hat und habe dann somit auch wieder für alle Mühen und alle Herausforderungen auch wieder mein Eigenkapital ganz gut wieder regeneriert, und mittlerweile stehen wir bei einem Wert mit den Mieteinnahmen von fast 1,2 Millionen.
Stark. Lass mir das kurz zwei Sachen rauspicken. Das eine, du hast gerade Immometrica erwähnt, was ja auch ein Partner von uns ist. Kann man einfach googeln oder immocation.de/Immometrica. Da kommt ihr auf die Seite. Die haben also so ein Tool, wo könnt ihr Immobilien suchen, und das sammelt das von allen Plattformen ein. Und da ist ein spezielles Vorgehen angewendet, was ich natürlich auch kenne und viele oft als Tipp haben. Du nimmst an Inserate, die schon alt sind, sehr alt, also die Ladenhüter, das kannst du schön filtern quasi bei Immometrica, dann siehst du die. Du kannst wahrscheinlich, guckst du auch noch an, wenn die schon zweimal im Preis reduziert wurden, ist auch ein gutes Zeichen. Und dann rufst du mal an und guckst, was da eigentlich los ist, und weißt, du bist in einer ganz guten Position, dass da noch weiter im Preis reduziert wird.
Genau, so ist es.
Okay, also das kann sich jeder, glaube ich, merken, ich kenne das Vorgehen, ne? Das machen einige so, das ist nicht schlecht. Zweitens, ich wollte genau darauf hinaus jetzt, wie warst du jetzt finanzierbar für so ein Mehrfamilienhaus im ersten Schritt? Du hast 70.000 Euro, die hast du gehabt. Da fragen, wo kommen 70.000 Euro her? Aus deinem Angestelltenjob, du legst was auf die Seite, das, oder hast du es aus der Holding rausgenommen?
Das wiederum ist wirklich Eigenkapital, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt muss ich echt überlegen, ich weiß es gerade nicht.
Ja.
Genau. Doch, aber das war wirklich noch echtes Eigenkapital. Das habe ich in die Holding eingebracht, und die Holding hat es halt dann am Ende des Tages der MTW als Kredit zur Verfügung gestellt.
Ja.
Genau, aber natürlich mit dem klaren Ziel, dass der Einkaufspreis relativ gering ist, aber natürlich die Banken das Ganze nach dem Ertragswertverfahren. Gerade beim Dreiparteienhaus wird es dann echt komplex, weil ab drei Parteien wird es ja wirklich Ertragswertverfahren gemessen. Und wenn dann die Mieten natürlich so niedrig sind, kriegst du da keinen Beleihungswert daraus. Mhm. Genau, deswegen hast du erstmal investieren müssen.
Genau, also du hattest die Konfidenz und wusstest, du kannst es entwickeln.
Ja.
Einmal bei der HVB, bei der Deutschen Bank, machen wir das gerade bei der HVB wieder auf unser Portfolio, haben wir erzählt in unserem Portfolio-Update, wir haben auch wieder 1 Million Nachbeleihung gemacht, wo sich einfach Mieten entwickelt haben über ein Portfolio. Die Bank sieht das ja transparent, wir stellen das gut dar, ne? Dann geht man wieder hin nach einer gewissen Zeit und sagen, wir würden unsere Bankrate gerne ein bisschen erhöhen und wieder Geld quasi rausziehen. Muss man natürlich gucken, wie sehr treibt man das Spiel auf die Spitze, weil irgendwann, sagen wir, ist man sozusagen auch überschuldet, ne? Kriegt man wahrscheinlich nicht hin, weil vorher ist mit der Bank Schluss. Aber also muss man immer gucken, was fühlt sich gut an, aber man kann dadurch natürlich sein Leverage, sein Hebel am Ende des Tages ziemlich steigern. Aber deswegen will ich es auch konkret festmachen in Zahlen. Also 70.000 erstmal, die hast du quasi privat gespart, sage ich mal, die legst du in deine Holding. Und von dort aus wird sie wieder investiert. Kann man auch ganz normal, würde auch funktionieren mit dem Objekt, was man privat kauft und privat hält. Ne? Und dann hast du 550 Mieteinnahmen, richtig?
Nee,
55 Kaufpreis.
Kaufpreis, genau, so ist es.
Und hast in welchem Zeitraum später die 800.000, hat die eine andere Bank dann geschätzt?
Ja, also ich habe bei der einen Bank, habe ich wirklich nur für ein Jahr den Zins festgeschrieben, weil ich halt
Also ja, du hast ja gute Erfahrungen gemacht mit Variabel.
Ja? Ich habe nicht Variabel gemacht, deswegen habe ich es festgeschrieben.
Ja, ein Jahr festgeschrieben, ja, ist klar.
Nein, das war wirklich so. Das Haus selber war prädestiniert dafür, dass es so untervermietet war.
Ja.
Also das war zumindest mein Case. Ich sage immer, für jedes Objekt habe ich 2 bis 3 Optionen, die ich immer dann in Erwägung ziehe. Ja, und habe dann einfach gesagt, okay, das entwickeln wir jetzt und dann passt es für die Bank, dann passt das Ertragswertverfahren dafür. Und dann entweder mache ich es mit der gleichen Bank oder mit einer anderen Bank. Und da war es halt dann wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe zu einer anderen Bank, habe das nur einwerten lassen. Die haben dann gesagt, okay, 800.000 wäre es bei denen in der Beleihung wert. Und das war natürlich dann der Case, da wo ich gesagt habe, ja, passt, einwandfrei. Und jetzt haben wir es halt noch weiterentwickelt. Es deckt sich der Kapitaldienst, also es bleibt auch was übrig. Das ist auch immer wichtig. Also ich würde mir jetzt auch niemals überschulden damit mit dem Spiel. Aber du kannst es am Ende des Tages, wenn die Mieteinnahmen dazu passen, dann ist das auch in Ordnung. Also dann finde ich
es definitiv wichtig. Entschuldigung, Tim, weißt du gerade Mieteinnahmen und Bankrate aktuell?
Mieteinnahmen habe ich hier, jetzt muss ich schnell selber spicken. Wir sind jetzt gerade im Moment bei 4.000 Euro im Monat. Also sind wir bei 48. Mhm. Und wir haben eine Bankrate von 3.326. Hm?
Ja, genau. Also 638, ja. Genau. Super, ja.
Trotzdem den Wert gesteigert, weil wenn man die heutige Zeit nimmt, jetzt wenn man immer über Pricehubble jetzt zum Beispiel die Bewertung, ich mache das jeden Monat einmal für meine Objekte, dass ich einfach immer sieht, wo läuft der Markt hin, sind wir sogar aktuell bei 1,3, ich sag mal realistisch, wären 1,2 Millionen wahrscheinlich, was das Objekt
jetzt kann. Cashflow geschaffen, Vermögen geschaffen, Eigenkapital, mehr als wieder raus. Also das, ich weiß nicht, ob das jetzt jedem klar ist. Du hast 70.000 Eigenkapital drin, gehst aber danach her und holst dir 250 raus.
Genau, so ist es. Man muss natürlich sagen, die Sanierung war auch noch mit dabei. Ich habe mittlerweile auch saniert, das habe ich jetzt hier nicht mit aufgelistet. Ja?
Aber es okay. Aber das heißt, du hast mehr Geld auf dem Konto als vorher, Eigenkapital.
So ist es,
ja. Jetzt mittlerweile.
Ja.
Sensationell. Ne? Ist übrigens das, was wir ja auch an der A94 erreichen wollten und dann kam die Zinserhöhung. Da haben wir es genau so gemacht. Haben auch gedacht, wir schreiben dann danach fest. Genau. Kann man natürlich auch auf die Nase fallen, aber du hast schon absolut recht. Das muss jeder wirklich verstehen. So ist halt auch Magic. Und wenn Leute von außen immer drauf gucken, ja, wie kann denn jemand, der jetzt nicht 1 Million auf dem Konto hatte zum Start, wie kann der denn plötzlich so ein Immobilienvermögen aufbauen? Oft ist es das Thema Nachbeleihung. Was eigentlich ja dahinter steckt, ist das Thema echte Werte entwickeln und wirklich zu erkennen, okay, da ist ein Objekt, das ist 550 wert, aber weil ich die Mieteinnahmen steigere, kriege ich das hin, dass mir eine Bank sehr bald glaubt, dass es 800 wert ist und der Markt mir mittlerweile sagt, dass es 1,23 wert ist. Das ist ja nicht die Marktentwicklung, die in der Zeit passiert ist. Immobilienpreise sind ja nicht von, wann hast du gekauft, 2023 bis jetzt in diesem Maße gestiegen. Vielleicht sind sie seitwärts gegangen, wenn wir Glück haben, in dem Zeitraum. Ne? Aber das, was da reingeflossen ist, die Wertsteigerung, das ist quasi deine Arbeit. Und damit hast du dir von 550 auf 1,2 Millionen mit der Arbeit reingesteckt, hast 600.000 Euro verdient. Ich wollte ja den Case machen, wie gut dein Stundenlohn ist. Ne?
Nee, aber das ist, glaube ich, die Magie und das ist auch das Schöne und das unterscheidet es auch zu Aktien. Du hast es selber in der Hand, was du da machst. Es ist kalkulierbar, du kannst es selber beeinflussen, du musst manche Hürden mitnehmen, das gehört mit dazu, aber am Ende des Tages bist du selber, wie hast du mal gesagt, Bob in der Bahn oder irgendwie so sagst du selber. Ja, genau. Ja. Aber du bist halt der Führer von dem Ganzen. Ja, genau. Ja. Und dann funktioniert es.
Ja, sehr gut. Erzähl mir noch von den Lagerhallen. Ich gucke gerade auf ein Bild, das blenden wir an der Stelle wieder ein. Wo sind die? Wie kam es dazu?
Genau, also das ist ebenfalls wieder ein Objekt. Das ist auch bei mir Heimatnähe, ich sage mal eine Viertelstunde von mir zu Hause. Ist sehr ländlich das Ganze. Also wie gesagt, diese Beiwagelände, die es da gibt, das sind ja meistens irgendwo in dörflichen Lagen, irgendwo mit dem Schienennetzwerk daneben, weil da viele Lagerhäuser dabei waren. Das Objekt stand auch ebenfalls ein halbes bis dreiviertel Jahr zur Vermarktung, bin öfters dran vorbeigefahren. Fand es am Anfang überhaupt nicht spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Preise sind halt dann nach unten gegangen. Dann hat man es irgendwann mal in eine Excel eingegeben und hat gesagt, Mensch, das ist eigentlich faszinierend, wie viel Miete für Lagerfläche bezahlt wird mit auch gewerblichen Mietverträgen, wo man einfach ein bisschen freier in der Entscheidung ist und freier in der Entfaltung ist. Und ich brauchte ein Objekt, da wo ich gesagt habe, das hätte ich gern privat, was meine Einkünfte dann einfach sichert, dass ich sage, okay, ich habe im privaten steueroptimiert, kann ich nachher noch ein bisschen was dazu sagen, einfach vernünftige Einkünfte, die jetzt nichts in der Holding oder sonstiges mitlaufen, sondern wirklich nur privat laufen. Und das war dann der Case. Ich habe es ins Excel eingegeben, der Ankaufspreis damals, der hat sich ständig reduziert, der war mal weit über 2 Millionen, was er dafür haben wollte. Ich habe es beobachtet, habe immer wieder mal nachgefragt und am Ende des Tages haben wir es dann wirklich für mit Nebenkosten für 1,28 dann gekauft, das kann ich schon mal vorwegnehmen und ich hatte eine Anfangsrendite von 10%. Das war damals die ursprüngliche Kalkulation, die in Excel natürlich interessant ausgeschaut hat. Ja. Hat jetzt im Nachgang dann alles noch ein bisschen anders ausgestellt. Wie gesagt, da keine Nebenkosten abgerechnet und. Das sind dann alles so Sachen, die man dann bei genauerer Prüfung dann durchschaut, was ich auch jedem nur empfehlen kann bei gewerblichen Objekten, dass man da genauer hinschaut. Aber es ist wirklich so, dass das einfach auf dem Papier schon mal richtig geil ausgeschaut hat. Weil 10% Rendite bei uns in der Region, wo kriegst du das? Kriegst du in der Regel nicht. Mhm. Genau. Und somit bin ich in die Kalkulation eingestiegen, habe die Mieten angeschaut und die Mieten waren wirklich so, dass man sagt, die waren so im Schnitt, ja, 2 Euro, 2,50 Euro den Quadratmeter vermietet. Ich sag mal, Lagerfläche hier in der Region, aktuell jetzt nicht mehr ganz so schnell vermietet, wie es schon mal war, muss man auch fairerweise sagen. Aber eine 5 bis 6 Euro netto pro Quadratmeter kriegst du für Kaltlagerhallen, wenn natürlich gewisse Parameter dazu passen. Also da sind zum Beispiel Einfahrtstore, die sind über 4 bis 5 Meter hoch. Das heißt, da passt ein LKW rein und. Das findet man nicht überall anders. Genau. Und somit bin ich dann in die Verhandlungen reingegangen, habe das Ganze dann auch gekauft, habe auch noch ein paar Hürden gehabt. Also ich hatte eine andere Bank diesmal, weil gewerbliche Objekte, dachte ich, ist auch ganz leicht bei der Rendite zu finanzieren. Das muss ich jeden enttäuschen, ist nicht so. Gerade wenn keine langfristigen Mietverträge bestehen, sondern es sind halt alles kurzfristige Mietverträge mit 3 Monaten Kündigungszeit. Somit ist da auch ein regerer Wechsel drin als jetzt bei jeder normalen Wohnung und bedeutet auch mehr Arbeit. Und ja, die Bankangebote waren natürlich dann so, dass man da irgendwo schon, ich sag mal, 3% bis 4% Tilgung musst du rechnen, wirst du nicht drunter kriegen bei solchen kurzfristigen Mietverträgen und natürlich der Zinssatz auch dementsprechend. Also da reden wir schon von Annuitäten, sind wir halb 8% Annuität, die du einfach investieren musst, das ist so. Und somit ist so eine 10% Rendite dann auch nicht mehr ganz so schön am Ende des Tages, aber du kannst natürlich das Potenzial raussehen. Und wenn man einfach sagt, du hast die günstigste Halle, die vermietet ist für 1,75 Euro, war das damals, die habe ich auf 5 Euro mittlerweile gehoben, dann sieht man einfach die Magie, was dadurch entstehen kann, was dann natürlich auch wieder den Reiz ausgemacht hat. Und ich habe gesagt, okay, was soll dir passieren? Du hast 20 verschiedene Mieter auf einem Gelände, du hast kein Klumpenrisiko mit einem Mieter, sondern du hast das halt wirklich über 20 verteilt, verschiedenste Gewerbe mit dabei. Für mich war die Risikobetrachtung nicht so groß, wie es die Bank gesehen hat. Somit habe ich es dann auch gekauft. Ich hatte noch kurz vorm Notar, zwei Tage vorm Notar hat mir die Bank abgesagt, die ursprünglich schon 3 Monate lang geprüft hat. Somit war das auch noch eine gewisse Herausforderung. Da habe ich dann auch gesagt, kaufst du es jetzt, kaufst du es nicht, weil es sind ja doch dann 1,28 Millionen. Dann haben wir Folgendes gemacht. Ich habe dann meinen bekannten Banker angerufen, habe gesagt, du kennst das Objekt, machst es nicht. Ja, sagt er, eine Mio kriegen wir raus. Und das weiß ich, kann ich mich aufs Wort verlassen. Dann haben wir, bin immer zum Notar, habe halt noch ein Delta gehabt von 280.000 Euro in Summe. Wollte auch wenig Eigenkapital mit einbringen und wir haben beim Notar haben wir dann im Verkäuferdarlehen noch verhandelt, weil es ganz gut gelaufen ist und somit habe ich wirklich da gar kein Eigenkapital drin in dem ganzen Thema, was es dann natürlich wieder ganz lukrativ macht. Genau, und somit haben wir das jetzt auch entwickelt und mittlerweile, also wenn alles vermietet ist, wie gesagt, aktuell sind 2-3 Sachen leer, das muss man sagen, sind gerade ausgezogen, deswegen habe ich es auch fair so hingeschrieben, aktuell bleibt auch wirklich nur, in Anführungszeichen, nur 2.500 Euro übrig, aber wenn die beiden jetzt wieder vermietet sind, pro Monat, ja genau, sind wir aber dann auch schon wieder weit über 6, ja, wenn diese 3 Sachen wieder vermietet sind. Und das ist das, glaube ich, was, das macht halt dann Spaß, weil wenn du jetzt dein normales Gehalt ins Verhältnis setzt, wo kriegst du das? Ja? Und du zahlst das Ganze ab innerhalb von 17 Jahren.
Ja, ja.
Das ist komplett abbezahlt, du hast Vermögenswerte geschaffen und jetzt kommt es noch, wenn du auf Gewerbehallen ein Restnutzungsdauergutachten draufsetzt, in Verbindung mit einer sehr ländlichen Lage, wo ich sage, dass der Gebäudewert 93% hat und der Grund und Boden nur 7%, dann hast du allein ein AFA-Volumen von 128.000 Euro da draußen im Jahr. Ja. Was natürlich geil ist.
Ja, 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 ja. Stark. Ja, ja. Genau. Also ganz, ganz toller Case. Ich habe eine Rückfrage, die logisch, glaube ich, ist, wie gehst du eben mit der Unsicherheit um, also in der Vermietung. Ne? Wenn ich so ein Objekt sehe und drauf gucke und dann kann ich das rechnen und das ist dann logisch von den Zahlen her. Aber sich jetzt zuzutrauen, finde ich bei Gewerbe immer so. Wenn ich von so Gewerbeparks auch solche Projektvorstellungen und hatten wir bei uns in der Mastermind auch eine ganz spannende Vorstellung und dann dachte ich, wenn du es mal machst und drin bist und diese Confidence hast, ja, 20 verschiedene Mieter und so, klar. Aber vorher, wenn du jetzt vorbeifährst an dem Ding, was wir auf dem Bild sehen, du fährst jetzt vorbei und dann musst du die Konfidenz in dir drin entwickeln. Ja, ja, das werde ich schon die nächsten 10 Jahre gut vermietet kriegen. Welche Businesses sind im Umfeld, die du kennst, die das wie hast du da, bist du zu einer Einschätzung gekommen?
Also es ist ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Also zum einen hast du die Mieterliste mal angeschaut, die auch da schon bereits drin ist. Und du hast auch da mal Testanzeigen geschaltet. Und das kann ich immer nur jedem empfehlen, wenn du einfach mal Anzeigen schaltest, dass du Lagerflächen zu vermieten hast. Also wenn du das Bild gerade offen hast, da siehst du da zum Beispiel einen riesen Turm, der da so hoch geht. Der ist über 20 Meter hoch, dieser Turm von dem Lagerhaus. Und ich hatte dann Interessenten da, mit denen hast du einfach nur am Telefon geredet. Da kommen Ideen, auf die wärst du der Lebtag nicht gekommen. Da ist zum Beispiel einer gekommen, das ist so die krasseste Geschichte, das ist zwar leider nichts geworden, aber es wäre cool gewesen, der wollte eine Kletterhalle da reinmachen.
Ja.
Also ich wäre nie drauf gekommen auf die Idee, ist leider an der Genehmigungsphase dann natürlich gescheitert. Genauso kommen aber Leute zu dir, die dann wirklich sagen, Mensch, ich brauche Fläche, ich renoviere gerade ein altes Haus und brauche einfach Lagerfläche. Das ist einmal das, die kontaktieren dich und dann haben die dafür 2 Jahre schon mal einen fixen Mietvertrag. Ich habe Leute, Messebauer zum Beispiel, brauchen viel Fläche. Dann habe ich, Schausteller sind bei uns hier unten ein relativ großes Thema. Die brauchen viele Flächen für Gerätschaften, für LKWs, die eigentlich nirgendwo reinpassen. Es gibt noch 2, 3 Flächen.
Bitte? Entschuldigung, ich kenne jemand, der hat eine, der mietet einmal im Jahr eine Messe und hat so viel gerümpelt, dass er sehr viel großen Lagerraum braucht. Die Firma kennst du auch und tatsächlich haben wir jetzt möglicherweise ein Problem, weil das Objekt soll verkauft werden. Ja? Okay. Ich werde im Nachgang mal mit dir sprechen, ob wir Lösungen finden können, ja, wenn du da so spezialisiert bist. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber...
Sehr gerne, ja. Aber okay, was ich damit sagen wollte, lass die Leute zu dir kommen und red einfach mit den Leuten, ja. Du bietest dir eine Fläche an, gib denen gar nicht die Idee, was die damit machen können, sondern schreib sie einfach aus. Und da reichen mittlerweile die leichtesten Sachen wie Kleinanzeigen zum Beispiel. Also was ich von Kleinanzeigen dann wirklich auch Anfragen kriege, ist extrem gut. Ich habe hier ein Betonwerk zum Beispiel in der Nähe, ist auch ein schönes Beispiel, mit denen sind wir auch ins Gespräch gekommen. Der braucht halt am Ende des Tages, braucht er Lagerfläche und für seine Monteure hat er dann das Monteurshaus gemietet. Das sind Geschichten, die wirklich dann auf dich zukommen. Du kommst mit ganz vielen interessanten Leuten zusammen. Oder Entrümpler zum Beispiel, habe ich ebenfalls einen mit drin, der hat mittlerweile 400 Quadratmeter bei mir angemietet, der einfach sagt, ich brauche die Fläche, um hinzustellen. Kosten Nutzen muss passen. Genau, aber du hast auch gewisse Entwicklungspotenziale, also ist leider noch nichts draus geworden, muss man fairerweise sagen, aber dadurch, dass du da hinten diese gelben Hallen, die du auf dem Bild siehst, das sind insgesamt 5 gleich große Hallen, jeweils 200 Quadratmeter Hallen. Das wurde ehemals genutzt als Schuttguthallen. Und es gibt zum Beispiel, wenn du dich mit so Gutachtern unterhältst, das größte Problem bei Entsorgungsunternehmen ist mittlerweile die Zwischenlagerung von Aushub. Die Genehmigung, wenn noch irgendwann kommen würde, das ist aber jetzt noch ferner liefen, ist das ein Wahnsinn, was du damit Geld verdienen kannst. Weil die haben ein Problem, die müssen irgendwo zwischen abschütten, bis der Gutachter kommt, darf kein Regen rein.
Ja, ja.
Wäre ebenfalls ein ganz guter Case. Oder das Lagerhaus umbauen auch mal zur Wohnfläche. Das sind wir gerade in der Planung einfach mal. Du hast einen ganz stabilen Baukörper, der über KfW, Zuschussmittel und sonstiges wunderschönen Wohnen. Du hast schon 600 Quadratmeter Fläche fertig gebaut. Du musst es dann nur noch ertüchtigen und Innenausbau machen und ein bisschen optisch verändern, ganz klar. Aber das geht gerade sehr gut über KfW-Zuschussmittel. Sind wir ebenfalls dran. Also das sind alles Entwicklungsmöglichkeiten, wo du relativ gut viel machen kannst und viel Potenzial bietest, weil die Fläche einfach nicht auslässt.
Ich glaube, jeder kann raushören, Tim, wie sehr du dich reinfuchst in die Themen. Das ist sensationell und das wird dann logischerweise belohnt. Ne? Also wirklich Hut ab und Gratulation zu dem Mut, gerade auch bei diesem Objekt, finde ich großartig. Wir reden oft über Fokus auf, sagen wir, okay, ich spezialisiere mich auf eine Sache. Du hast dich auf mehrere Sachen gefühlt spezialisiert und hast hingekriegt. Ne? Ich will nur Leute davor warnen, die vielleicht nicht ganz die Umsetzungskapazität haben wie du, zu sagen, ich mache mal eine Spezialisierung auf chinesische Studenten, danach spezialisiere ich mich auf ein Gewerbeobjekt, zwischendrin entwickle ich Mehrfamilienhäuser und danach baue ich einen Ferienpark, zu dem wir jetzt kommen. Ja? Das braucht sehr viel Drive, den du offensichtlich mitbringst und das ist sensationell. Ja.
Und du brauchst halt immer Plan B, das muss man fairerweise dazu sagen.
Ja.
Also genau. Das darf man nie vergessen. Man darf nie alles auf eine Karte setzen. Das wäre verkehrt.
Ja. So, erzähl mir von der Naturzeit.
Genau. Die Naturzeit ist wirklich ein Herzensprojekt von mir und meiner Frau. Das muss man so sagen. Ist bei mir auch gleich fußläufig 20 Minuten weg. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Ich finde, das erdet immer ein Stück weit und ja, genießt man einfach die Zeit. Und wir hatten dann die Chance bei einem Sonntagsspaziergang, das hört sich immer ganz schön an, ist der Nachbar mal gekommen. der Nachbar von uns zu Hause beim Spazierengehen hat nur gesagt, habt ihr schon gehört, es wird oben was verkauft. Also oben ist, weil es am Berg, am Hügel oben ist, im Wald. Und er war früher mal Hausmeister. Hier ist ein ehemaliger Verein. Der Verein hat Ausbildung für Gartenlandschaftsbau, Kinder mit Handicap gemacht. Also das BLWG, sitzen sogar in München. Also vielleicht sagt ihr das was, Marco, BLWG. Okay. Ja. Ist ein größerer Verein, genau, die beschäftigen sich wirklich damit. Und dieser Verein hat entschlossen, dass sie Teile von ihrem Grundstück hier oben dann vermarkten. Und dieses Grundstück selber umfasst mittlerweile 25.000 Quadratmeter, was wir hier erworben haben, mit zwei Wohnheimen. So wurde es früher genutzt. Wir haben das eine Wohnheim, was fast 600 Quadratmeter Fläche hat. Das sind jetzt bei uns 9 Apartments, 2 Seminarräume, in wunderschönster Lage, mit schöner Terrasse, viel Glasfläche, sehr moderner Bau, weil erst 2005 gebaut, sehr hochwertig gebaut. Wir haben es jetzt gerade wirklich renoviert oder sind gerade in den letzten Zügen und haben noch ein Ferienhaus mit drauf, was bei denen früher ein kleines Wohnheim war. Wir haben es jetzt als Ferienhaus deklariert und haben natürlich noch jede Menge Fläche, wo wir gerne in die Richtung Tiny Häuser, Campingplatz ein Stück weit gehen wollen, damit jeder eigentlich so viel wie möglich von dieser Natur, die hier draußen einfach herrscht, mitbekommen kann, weil du bist wirklich abgeschieden und trotzdem zentral. Wir haben viele große Firmen hier bei uns in der Region, ob das jetzt eine BMW ist, ob das Mann und Hummel ist. Die sitzen alle hier relativ nah, weil Dingolfing eine Viertelstunde mit dem Auto, dann bist du hier. Aber du bist eigentlich mitten im Wald in der Höhenlage, wo du ins schöne Vilstal schaust, was auch ein Naherholungsgebiet darstellt. Bayernpark, wer das kennt zum Beispiel, ist auch nicht weit weg. Und da kannst du hier oben wirklich deine Zeit verbringen. Und unsere Zielgruppe sind wirklich Firmen, die Platz suchen für Retreats, für Seminare, die sie einfach mal den Kopf frei kriegen mit modernster Technik, die wir hier oben anbieten. Und das probieren wir gerade, ich und meine Frau, aufzubauen. Ich weniger, ich bin nicht im aktiven Geschäft mit drin, da ist wirklich meine Frau hier alles dabei und macht das ganz vernünftig und bemüht sich auch sehr stark, dass wir da wirklich vorankommen. Ich habe halt hauptsächlich die Immobilie entwickelt, natürlich auch über Strukturen dann mit so gestaltet, dass du immer auch deinen Plan A, B, C hast. Das ist auch wichtig, weil falls das nicht funktionieren sollte, wo wir einfach gesagt haben, das ist unsere Überzeugung, das funktioniert, ohne irgendwelche Statistiker, die dahinter stehen, das muss man auch fairerweise sagen, gibt es ein gewisses Risiko. Aber der Wert der Immobilie stellt sich so dar, dass wir halt wirklich hier verschiedenste Baugrundstücke im Außenbereich haben, die wir auch genau bei Kauf auch noch durch einen Verkäufer so aufteilen lassen haben, dass das dann durchaus lukrativ ist. Ja?
Genau. Das hat ja viel damit zu tun, wie du jetzt die Nachfrage auch selber anheizt quasi mit Marketing. Ne? Also du musst da jetzt aktiv auf Firmen zugehen, die genau so ein Case haben. Wie seid ihr da unterwegs? Wie macht ihr das?
Gut, also aktuell sitze ich gerade im Podcast. Wenn der Marco hier oben mal kommt und hier ein bisschen dreht, dann glaube ich, wird das ganz gut. Nein, wie machen wir das? Natürlich, wir haben verschiedene Firmen, die wir einfach angesprochen haben. Wir sind jetzt allerdings gerade, jetzt im Moment ist gerade die Fassade fertig geworden. Die letzten Handwerker sind gerade noch draußen. Die stehen hier gerade vor der Fassade. Und dann geht's halt wirklich richtig ins Marketing. Also das heißt, wir machen dann wirklich hochwertige Broschüren. Wir machen vernünftige Videos und gehen dann auch wirklich explizit rein. Ich wollte halt das Objekt fertigstellen, damit es die Wertigkeit ausstrahlt, die wir in dem ganzen Objekt sehen. Damit sind wir jetzt fast durch. Also die letzten Möbel kommen auch jetzt noch die Woche, dass halt wirklich die Apartments, die wir hergerichtet haben, auch wirklich dementsprechend, wo wir uns das vorstellen, dass du halt wirklich hotelähnliche Verhältnisse hast und wo du einfach auch mal in Ruhe arbeiten kannst.
Welche Größenordnung ist das? Ist das genau? Also ich gehe damit, wenn ich jetzt eine Firma bin, mit wie vielen Leuten gehe ich dahin und wie kann ich das aufteilen für mich?
Genau, wir haben jetzt aktuell die Möglichkeit, wir haben 9 Apartments hier direkt vor Ort. Die 9 Apartments bieten jeweils 2 Schlafplätze. Wir haben das Ferienhaus noch hier, wo ebenfalls nochmal 6 Schlafplätze sind. Also wenn ich alles ausreizen würde, komme ich sogar auf 28 Schlafplätze und habe 2 Seminarräume, wo jeweils 26 bis 30 Leute reinpassen. Ja? Also das heißt, du kannst hier mit 50 Leuten, kannst du hier rein theoretisch eine sehr schöne Veranstaltung halten, wo die Hälfte davon übernachten kann, aktuell. In Zukunft, Tiny Häuser, wenn noch dazukommen, können auch alle übernachten.
Ja. Okay, das ist ja für Firmen. Das ist, da könnte man ja auch eine Mastermind machen, wie wir sie zum Beispiel betreiben. Gibt es ja auch immer mehr davon. Ne? Also da kann man sich schon vorstellen, dass das eine gute Größe auch ist.
Ja, ich werde auch zukünftig den Stammtisch immer wieder gelegentlich mit abhalten. Also wir haben unseren eigenen Immocation Stammtisch in Landshut, den haben wir ja auch damals gegründet. Und werden jetzt auch hier einen Step by wirklich anfangen, auch wirklich die Vorträge vernünftiger zu halten, als wir es bislang gehabt haben. Jetzt sind wir vielen Lokalen unterwegs, wo es halt immer problematisch ist, dass du vernünftige Vorträge halten kannst. Wir ebenfalls hier oben eine Location dafür werden. Oder ein sehr guter Bekannter von mir, der hat wirklich gerade ganz frisch eine KI-Firma gegründet, wo er auch wirklich viele Vorträge gerade hält. auch Seminare dafür abhält, sind ebenfalls hier schon vor Ort. Ist ebenfalls eine ganz gute Geschichte, weil es auch viel um Immobilienthemen geht, wo man zum Beispiel digitale Prozesse dann selber baut und die auch dann wirklich ja den meisten Mehrwert daraus nutzen kann. Wie so eine digitale Übergabeprotokolle zum Beispiel, ja, die du einfach mit dem Handy machen kannst. Ja. Das sind ja so Sachen, die jetzt gerade im Moment hier wirklich entwickelt werden, hier oben entstehen, Freundschaften entstehen, Partnerschaften entstehen. Und das ist, glaube ich, so ein Ort, den ich mir gut vorstelle, wo einfach Netzwerk gelebt wird. Wir bauen gerade noch einen Podcast-Raum, ist auch ganz interessant, ah, den man anbieten kann, weil ich einfach will, dass hier oben Leute Platz finden, die Lust drauf haben, was zu machen, sich vernetzen wollen. Und am Ende des Tages muss natürlich auch Geld überbleiben, logisch. Ja? Aber ich will eigentlich hauptsächlich in den B2B-Bereich rein, wo genau das stattfinden kann.
Stark. Also man kann sich das schon angucken unter, du hast mir vorhin gesagt, natur-zeit-gmbh.de. Da sieht man auch Bilder und alles. Also wer da Interesse hat, ne, als Firma oder wie auch immer mit Tim in Kontakt treten will, der kann das, glaube ich, sehr gut über die URL tun. Das wird noch eine schlankere URL irgendwann, hast du mir verraten. Aber im Moment ist es noch natur-zeit-gmbh.de. Ja.
Genau. Kommt dann auf Insta und sonstiges sieht man die aktuellen Zustände. Die Homepage muss jetzt dann erstmal angepasst werden an die neuen Location. Ja, genau.
Ja, aber toll. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das ein Herzbeug, wie das ein Ort ist. Ich habe auch immer wieder den Wunsch, der Stefan ist da ein bisschen allergisch dagegen, ne, weil das einfach ein kleines Projekt dann aufmacht oder auch ein großes Projekt. Ich habe auch immer wieder den Wunsch, dass es Orte gibt, an denen Dinge stattfinden. Deswegen war auch mal ganz vor vielen Jahren von mir der Wunsch, dass es das Immocation Festival gibt, weil es einfach diesen Ort, diesen einen Ort geben muss. Ich habe jetzt beim Long Game gegründet, so eine Longevity Firma quasi, wo wir jetzt auch Programme und so haben und da sind wir noch in Hotels. Und ich sage, wir brauchen ein Longevity Set. Es muss einen Ort geben, wo das stattfindet, wo Inspiration stattfindet, das macht was mit Menschen, wenn sie vor Ort hinkommen, kann ich mir super vorstellen, wenn du sagst, ich will den B2B, ich will interessante Unternehmer, keine Ahnung, habe hier noch einen Podcast-Raum, kann ein ganz toller Ort werden, glaube ich, also verstehe total, warum du deine Leidenschaft entwickelst für.
Ja. Marco, du bist wirklich eingeladen hier oben zu Longevity.
Ja. Vielen Dank. Mal gucken, ob wir das da abbilden können. Ne? Wie viele Leute können übernachten, hast du gesagt?
Übernachten, wie gesagt, je nachdem. Ich sage jetzt mal roundabout 28 aktuell. Hm?
Ja.
Aber ich bringe dich mal zusammen mit unserem Natur. Das passt perfekt dazu.
Was hat man noch?
Du hast direkt angrenzenden Wald, Joggen, Laufen. Du hast nur Natur. Du hast ein parkähnliches Grundstück. Also kann ich dir nur empfehlen. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, ihr beide. Ja? Euch das anzuschauen, würde mich freuen. Hm?
Super. Vielen Dank, Tim. Jetzt noch kurz die Zahlen. Wir haben es aufgeschrieben mit, im Moment hast du da wahrscheinlich 80.000 Euro Mieteinnahmen. Das ist noch eine Schätzung oder hast du schon erste?
Das ist jetzt eine Kostendeckung. Ja? Also das heißt, dadurch, dass die Naturzeit ja uns gehört und am Ende des Tages das. Wir haben jetzt schon einzelne Zimmer vermietet, das Ferienhaus zum Beispiel schon vermietet. Ah, ja. Wir haben jetzt schon 4 Zimmer vermietet. Und ich habe natürlich, ich brauche eine Kostendeckung. Also, ja, was heißt eine Kostendeckung? Ist es noch nicht. Aber die MTW Immobilien GmbH, die das Objekt hält, hat einen Mietvertrag mit der Naturzeit GmbH. Den haben wir über verschiedene Steps aufgeführt. Und wenn das Vollzeit läuft, dann werden wir hier auf Mieteinnahmen von roundabout 10.000 kommen, weil die Einnahmen der Naturzeit sind in Excel schauen sie wunderschön aus, wenn alles klappt.
Ja.
Das leicht leisten. Aber aktuell ist es so, dass man eigentlich in der Naturzeit seit 3 Monaten machen wir jetzt Zimmervermietung. Das ist der erste Step, weil wir im ersten Moment komplett alles renoviert haben. Gegründet haben wir sie letztes Jahr im Oktober. Und von dem her trägt sich das noch nicht hundertprozentig. Aber die MTW braucht das Geld, um den Kapitaldienst zu leisten. Ja? Und deswegen steckt da auch noch viel Eigenkapital in der Naturzeit, also in dem Unternehmen mit drin, um das Ganze auch zu bewerkstelligen. Ja? Aber das entwickelt sich jetzt die nächste Zeit. Wie gesagt, die Zimmer werden jetzt fertig. In dem Monat sind die fertig. Und dann geht's auch richtig ins Marketing dann rein. Ja?
Tolle, wirklich ganz, ganz tolle Immobilienunternehmerreisethemen. Also einfach beeindruckend. Und möchte jetzt quasi zum Schluss noch eine Sache mitgeben. Und das ist genau dieses Chart, was du hier gemacht hast, auch in deiner Präsentation mit deiner Mietentwicklung, wo wir am Anfang jetzt, es ist total egal, was sind jetzt genau deine Mieten, was noch falsch haben. Was man sieht, ist eine Grafik, da ist quasi, die liegt am Boden in 2022, startet mit 5.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Und jetzt sind wir in 2026, da steht 550.000, ne? Nicht alles auf dir so. Und das, die Kurve, die man dazwischen erkennen kann, und das hast du auch drüber geschrieben, so ähnlich, oder daneben geschrieben, ist exponentielles Wachstum und die sieht so ein bisschen aus wie ein Hockeystick. Und ich habe da auch mal so eine Keynote fürs Festival gemacht, wo ich genau darüber unbedingt sprechen wollte. Und man kann das an dir so schön greifbar machen. Du fängst an mit voller Energie zu sagen, ich steige in dieses Thema ein und ich werde das schon irgendwie hinkriegen, kriegst nochmal massiv eine auf den Deckel bei deiner ersten Wohnung. So, okay, in dem Moment steigen die Zinsen, oh Gott, wo geht der Immobilienmarkt hin? Und es war ja Chaos. Also da, wo es gefühlt sehr, sehr teuer war, wollten alle Immobilien kaufen und alle waren mega confident. Ne? Der beste Zeitpunkt kam eigentlich danach, aber da musste man halt akzeptieren, dass man kurz mal eine auf den Deckel gekriegt hat und dann Double Down weitermacht und diese Energie bündelt und dann so einen Hockeystick hinlegt. Also Wahnsinn.
Ja.
Der Hockeystick kommt, oder? Wenn man einfach nur die Arbeit reinsteckt.
Genau. Du machst einfach und der kommt automatisch, ja? Weil du wirst von einem Objekt zum anderen größer, weil du halt einfach den Ehrgeiz entwickelst. Weil ich glaube, keiner bleibt nur bei Wohnungen. Also es ist einfach so, wenn du ein gewisses Ziel hast, willst du einfach immer wieder den nächsten Step ausprobieren. Und das ist, glaube ich, diese Neugier an was Neuem, macht, glaube ich, dieses Unternehmertum auch aus, dass man einfach sagt, man will jetzt Neues ausprobieren. Das andere hat man verstanden. Somit geht man den nächsten Step, den nächsten logischen Step. Und genau dann passiert das automatisch. Weil wenn du ein Mehrfamilienhaus kaufst, logisch, dann kommen da einfach Mieteinnahmen zusammen. Die schaffst du mit keiner einzelnen Wohnung. Ja? Das ist so.
Ja. Bei Gewerbe. Ja. Und ich möchte trotzdem jeden einladen, der jetzt noch keine Wohnung hat, sich das alles jetzt angehört hat gerade und sagt, boah, maximal beeindruckend, kann mir nicht vorstellen, dass ich 20 Lagerhallen kaufe und vermiete. Ja, das kannst du dir noch nicht vorstellen. Du musst es ja auch nie machen, es gibt ja keinen Zwang. Bitte kauft aber alle 1, 2, 3 Wohnungen, die sie von selbst abzahlen für die Altersvorsorge und schaut mal, wie es euch danach geht. Ja? Tausende von Leuten durfte ich beobachten in den letzten 10 Jahren, die sich verändert haben, so wie Tim sich verändert hat und dann ganz brutale Dinge gemacht haben. Tim, vielen herzlichen Dank. Ganz viel Erfolg weiterhin und jetzt sprechen wir über Lagerhallen, die wir auch brauchen. Ciao, mach's gut.
Ciao, danke dir. Ciao.